Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und es geht heute wieder mal um Film. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, Film ab, Spiel fürs Leben. Das war die Plattform, die ich mal im Oktober moderiert habe. Und damals war der Produzent Ingo Vlies und die Produktionsleiterin Jennifer Six bei mir zu Gast. Die Dreharbeiten, die sind inzwischen auf vollen Touren. Und bei mir zu Gast ist nochmal der Produzent Ingo Vlies. Hallo Ingo.
Hallo Rudi, grüß dich.
Ingo, dieses Mal haben wir so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Letztes Mal ging es ja unter anderem auch darum, Komparsen zu finden, wie laufen die Vorbereitungen und heute haben wir für ein paar andere Dinge Zeit. Und die Frage, die sich für mich mal als erstes stellt oder gestellt hat, wie bist denn du eigentlich zum Film gekommen und dann auch noch ausgerechnet Produzent geworden?
Das war bei mir ein durchaus ungerader Weg. Ich habe Kunstgeschichte studiert und also Magisterstudiengang in Bamberg und Berlin und habe dann irgendwann sehr gefremdelt mit meinem Studium, weil ich mich schon auch fragte, was hat das alles mit meiner Gegenwart und mit der Welt, in der ich lebe, zu tun. Auch wenn ich das heute ein bisschen anders sehe, hatte ich damals eine veritable Krise. Und geholfen aus der Krise hat mir eigentlich ein Professor, Robert Sukale, der von uns immer erwartet hat, dass wir uns auch um die Bildkünste des 21. Jahrhunderts kümmern, um Fotografie und um vor allem auch Film. Er hat es sehr gefördert und ermutigt und so habe ich dann meine Kunstgeschichtskrise überwunden, indem ich über Film gearbeitet habe und bin dann also erstmal Zuschauer gewesen, Cineast und Filmsammler und Filmjournalist und so weiter. Und dann bin ich von dort, von diesem der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Film, bin ich gekommen zu einem Verlag, einem Theaterverlag in Frankfurt am Main, dem Verlag der Autoren. Ganz berühmter Theaterverlag, der auch eine Drehbuchagentur hat. Und bevor ich es mich versah, war ich plötzlich Drehbuchagent. Mhm. Das heißt, ich habe also Drehbuchautoren vertreten in allen wirtschaftlichen, rechtlichen und organisatorischen Belangen, habe für sie inhaltlich gearbeitet, habe für sie Aufträge besorgt und habe, wenn sie Aufträge hatten, für sie die Verträge verhandelt etc.
Jetzt habe ich aber noch eine Rückfrage zu deinem Studium. Die Magisterarbeit, du hast ja gesagt, du bist Magister. Mhm. Über was hast du die Magisterarbeit gemacht?
Die war Fritz Lang in Amerika. Also ich habe sozusagen untersucht eigentlich, wie ein Autorenfilmer wie Lang, der in Deutschland alle Möglichkeiten der freien Gestaltung hatte und auch Budgets zum Stein erweichen, wie der sich in einem damals sehr industriell spezialisierten Studiosystem, was damals aus fünf großen und drei kleinen Studios bestand in Hollywood, zurechtgefunden hat. Also Strategien der ästhetischen Anpassung oder Unterwerfung oder inwieweit konnte er seine persönliche Handschrift eigentlich hinüberretten ins Hollywood-System? Das war die Fragestellung.
Also Lang, da verbinde ich jetzt Metropolis damit und was war dann noch
der? Ja, also ich fand der tolle erste Tonfilm M, eine Stadt sucht einen Mörder und Dr. Mabuse und so weiter. Und in Amerika hat er dann für MGM tolle Filme gemacht. Der erste hieß Fury und also eine Lynch-Justizgeschichte mit Spencer Tracy. 1936 war das.
Ja, gut. Also über Lang hast du gearbeitet und dann, jetzt knüpfen wir wieder da an und machen da wieder weiter. Dann bist du also irgendwann in Frankfurt gelandet beim Verlag der Autoren und hast dann die Drehbuchautoren vertreten, hast du so erzählt.
Das habe ich dann sehr lang gemacht, also 13 Jahre. war ich, das war Geschäftsführer des Verlags und hatte da ganz tolle Klienten, also Autoren wie Stefan Dänert, Ruth Thoma, Richard Reitinger, Wim Wenders, Edgar Reit, um nur einige zu nennen. Und das hat mir auch viel Freude gemacht und ich hatte vor allem das gute Gefühl, auf der richtigen Seite zu kämpfen, weil ich, es hat sich nicht geändert, Autoren sehr bewundere dafür, dass sie eben aus dem Nichts auf dem weißen Blatt Papier etwas erfinden, etwas erschöpfen, etwas schöpfen, was es vorher nicht gibt. Das finde ich nach wie vor unglaublich bewundernswert und bin da auch auf eine Weise neidisch drauf, das zu können. Ich kann es nicht und deswegen arbeite ich auch jetzt immer noch mit einer Reihe von Autoren zusammen, denen ich vor allem unglaublichen Respekt entgegenbringe. Das hat sich in dieser Zeit, glaube ich, sehr ausgeprägt, wo ich im Verlag der Autoren war.
Aber du kannst die Sachen beurteilen auf Qualität. Das kannst du ja sicher andererseits, sonst ging es ja auch gar nicht so.
Ja,
so
naja, gut, man täuscht sich da auch und ich behaupte mal, jeder erkennt ein wirklich gutes Drehbuch nach 10 oder 20 Seiten Lektüre. Jeder. Anhand seiner eigenen Kriterien, klar, das heißt nicht, dass einem alles gefällt, aber ob es was taugt oder vor allem, ob es nichts taugt, erkennt wirklich, glaube ich, jeder. Dazu muss man kein Spezialist sein, sondern entweder es zieht einen rein und man will wissen, wie es weitergeht oder eben nicht. Also in der Regel, da gab es auch, mag es auch Ausnahmen geben.
Also wenn du es in einer Nacht durchliest, dann das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Ist da was dran?
Wenn du nicht zwischendrin einschläfst, sagen wir mal, oder zum Kühlschrank gehst. Genau. Ja, und wie bist du dann Produzent geworden? Auch da ist ja noch ein Weg dazwischen.
Absolut. Und das ist auch gar nicht so einfach zu beschreiben. Also ich war nach vielen Berufsjahren dann als Agent, wo man ja immer Makler ist. Also man ist immer nur der Mittelsmann. Man bringt Leute zusammen, aber wie das Projekt dann weitergeht, welchen Weg es nimmt und wie es gestaltet wird, obliegt dann anderen. Und das hat mich zunehmend frustriert. Man könnte auch sagen, ich wollte eigentlich mehr Verantwortung für den einzelnen Film. Und ich wollte, mich hat am Film auch immer mehr interessiert als jetzt nur das Drehbuch, auch wenn ich das nach wie vor für vollkommen zentral halte, hat mich aber auch Bildgestaltung interessiert und Musik und Ausstattung und Kostüm und habe dann nach Wegen gesucht, wie ich dann einen Schritt weiter machen könnte, ohne dass ich wirklich gedacht habe, ich werde Produzent. Das war nie so ein fokussierter Plan, sondern es hat sich eigentlich dann eher ergeben. Ich habe dann mit dem Verlag der Autoren zusammen eine Tochterfirma gegründet, die hieß Filmautoren AG, war auch eine kleine Aktiengesellschaft, in der wiederum die Autoren Aktionäre waren, also die Kreativen, denen gehörte die Firma und die sollte quasi den nächsten Schritt der Stoff- und Projektentwicklung von einzelnen Filmen vorantreiben. Für diese Firma haben wir dann einen Geschäftsführer gesucht und ich behaupte mal, ich habe diese Suche nur halbherzig vorangetrieben, weil ich eigentlich dachte, das würde ich gerne selber machen. Und so habe ich es dann auch gemacht und habe dann die Filmautoren AG weiter vorangebracht und habe damit auch zwei Filme und mehrere kleine Filme, Kurzfilme produziert. Einer ist Paulas Geheimnis gewesen, ein sehr schöner Kinderfilm, wie ich finde, der heute so ein kleiner moderner Klassiker geworden ist, was mich sehr freut. Und haben einen Dokumentarfilm auch gemacht über den ersten Jahrgang der ersten deutschen Popakademie in Mannheim. So. Und da war für mich sozusagen der Grundstein dann gelegt, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich eigentlich mich entscheiden, was ich sein will. Denn Agent und Produzent gleichzeitig geht nicht.
Ja, ja.
Geht nicht. Und es war aber relativ schnell klar, was ich werden wollte. Die Entscheidung erleichtert hat mir die Tatsache, dass ich in dieser Filmautoren AG doch auch viele Fehler gemacht habe und dem Verlag der Autoren als dem Hauptaktionär dieser Filmproduktionsgesellschaft das einfach zu heiß geworden ist, mit zu hohem wirtschaftlichem Risiko, und die das dann eigentlich eingestellt haben, sodass ich 2007 eigentlich vor dem Nichts stand und hätte dann zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder ich hätte in meinen alten Beruf des Agenten zurückgehen können, was ich mir nicht vorstellen wollte, oder ich habe den Sprung eben dann gewagt ins kalte Wasser und habe eine eigene Produktionsfirma gegründet, If Productions eben, damals dann in München, und habe angefangen selber zu produzieren auf eigene Faust.
Ich meine, einen Vorteil hat es ja bis dahin, du hast ja dann im Laufe der Zeit doch viele, sag jetzt mal, gute Leute, Spitzenleute kennengelernt und das ist ja dann doch auch, denke ich, eine gute Grundlage so für so eine Firma.
Ganz bestimmt, ich war vernetzt und ich hatte auch vor allem meine eigenen Kriterien geschärft und ich wusste, was mich interessiert am Film und was weniger. Und diejenigen Autoren, die gearbeitet haben mit einer intensiven Beziehung zur Wirklichkeit und zur Welt, in der wir leben, haben mich immer mehr fasziniert als diejenigen, die eskapistisch gearbeitet haben, die dann auf pure Unterhaltung setzten. Und das sind alles Dinge, die haben sich natürlich in diesen für mich zentralen und ganz wichtigen Jahren im Verlag der Autoren rausgestellt.
Wir werden ja nachher noch auf den Film Spiel des Lebens eingehen und auf Oliver Haffner. Deswegen möchte ich jetzt zunächst mal den Oliver mal kurz ausklammern. Welche Leute haben mit welchen Projekten bei dir außer dem Oliver Haffner schon gearbeitet in deinen If Productions?
Ja. Naja, ich habe eine ganze Reihe von Dokumentarfilmen gemacht, die zum Teil recht weite Wege gegangen sind und also weltweite Erfolge zum Teil auch. An vorderster Stelle der Film El Bulli, Cooking in Progress über Ferran Adrià, den ich produziert habe. Den hat Gerion Wetzel gemacht, ein ganz außergewöhnlicher Filmemacher, der auch gelernter Archäologe ist und deswegen auch einen ganz speziellen Blick auf die Welt hat, auch eher einen vielleicht fast schon wissenschaftlich zu nennenden Anspruch an den Film, ohne dass der deswegen fad ist, der Film. Das ist einer meiner Leib- und Magenfilmemacher. Der andere ist Jörg Adolf, auch ein ganz großartiger Dokumentarfilmer, der, weil seine bekanntesten Filme sind zuletzt gewesen, Die große Passion. Wir haben gerade zusammen einen Film über Edgar Reitz gemacht, Making of Heimat, den hat er zusammen mit Anja Pohl gemacht. Er hat einen ganz berühmten Film gemacht über The No Twist, On Off the Record heißt er, einer der schönsten und interessantesten Musikdokumentarfilme, die ich kenne. Ich habe zuletzt gearbeitet mit Fatima Abdollahian, eine deutsch-iranische Filmemacherin, den Film Freedom Bus, ein Film über einen Deutsch-Ägypter, der eine Demokratisierungskampagne im postrevolutionären Kairo aufsetzt. Da haben wir zwei Preise dieses Jahr beim Filmfest in München damit gewonnen. Und ich habe mit Nico von Glaso zuletzt einen Film gemacht über die Paralympics, der heißt Mein Weg nach Olympia, lief auf der Berlinale dieses Jahr, um nur einige zu nennen. Es war viel Dokumentarfilm, aber ich setze eben die Arbeit auch mit zum Beispiel dem Autor von Paulas Geheimnis, Gernot Krähe, setze ich auch fort. Wir werden demnächst auch wieder einen Film zusammen machen.
Ja gut, dann hören wir nach der Musik so ein bisschen, wie Oliver dann auf dich zugekommen ist, wie der Film entstanden ist oder vielmehr die Idee dazu. Radio Free FM, die Plattform, bei mir zu Gast Ingo Vlies, Produzent aus München. Ja Ingo, wir haben vor der Musik ein bisschen drüber geredet, wie du eigentlich von der Kunstgeschichte, das war ja so der Ausgangspunkt, dann letztendlich Produzent geworden bist, welche Filme ihr zusammen gemacht habt, also du mit Autorinnen und Autoren. Ja, und jetzt wird ja in Ulm Spiel des Lebens gedreht von Oliver Haffner. Wie bist du mit Oliver zusammengekommen?
Der Oliver Haffner hat an der Hochschule für Fernsehen und Film in München studiert und die Hochschule macht jeden Januar, Februar machen die sogenannte Screenings, also so eine Art Leistungsschau, wo diejenigen, die was zu sagen haben und die Professoren auswählen, Filme in Ausschnitten oder ganze Kurzfilme zeigen. Da gehe ich jedes Jahr hin und schaue mir an, was der Nachwuchs macht. Mhm. Nicht nur ich, sondern die ganze Münchner Produzentenbranche ist da. Und da habe ich einen Film gesehen, der hieß Lecke Milch. Lecke Milch spielte in einem Büro, ohne Angabe der Branche, und erzählte von dem leisen, beständigen Widerstand eines Büroangestellten gegen den allgemeinen Büroterror. Der fing an damit, dass er Büroklammern verbiegt, später die Büroklammer nimmt, um im Supermarkt Milchtüten aufzuschlitzen und damit sozusagen kleine Sachbeschädigung zu machen, um eigentlich den Frust loszuwerden, der ganz diffus bleibt in diesem Film. Ich fand diesen Film auf eine Weise brillant, denn er war extrem sachlich und nüchtern gefilmt und gleichzeitig war er von einer hintergründigen Anarchie, die richtig wehgetan hat. Es wäre so leicht gewesen, da auf die vordergründige Komik dieser Situation zu gehen. Und es ist schwer, sich zu dieser Zeit aus dem Stromberg-Kosmos, dem Büroterror, freizuschwimmen oder auch aus dem Gerhard-Polt-Kosmos. Das hat der Film so souverän gemacht, dass ich wirklich baff war. Fand außerdem, dass die Schauspieler extrem präzise agiert haben. Ich kannte die nicht, obwohl auch Johanna Wokalek mitspielte. Die kannte ich wohl, aber in einer ganz kleinen Nebenrolle. Und ansonsten spielten damit Rainer Furch, Mike Solbach und Katharina Schubert. Alle drei spielen auch im Spiel des Lebens mit, witzigerweise. Und der Autor und Regisseur dieses Films war eben dieser Oliver Hafner. Und ich war ganz verwundert, dass jetzt nicht die Produzenten Münchens Schlange standen bei ihm, sondern es gab Interesse, und zwar auch von interessanten Leuten. Und mein Interesse war aber ganz massiv, denn ich witterte, dass da etwas, dass da ein Typ ist, der die Welt auf eine Weise begreift und sieht und auch die Mittel dazu hat, sie zu beschreiben, die mich sehr interessieren. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, und da er auch Angebote eben von anderen Produzenten hat, habe ich zu ihm ganz offen gesagt, klar, schau dir bitte alles an. Ich kann dir nur sagen, ich würde furchtbar gern mit dir zusammenarbeiten. Was du da machst, interessiert mich sehr. Aber ich habe natürlich großes Verständnis, wenn du anderswohin gehst. Und dieses gegenseitige Interesse oder das Interesse meinerseits wurde also erwidert von Oliver, also dass wir uns dann verabredet haben und er mir einen Entwurf gegeben hat zu einem neuen langen Spielfilmprojekt, aus dem dann der erste gemeinsame Film von uns wurde, den Oliver geschrieben und inszeniert hat. Der hieß dann schließlich Mein Leben im Off. Was mich an dem Oliver eben so fasziniert ist oder was mich so begeistert und wo wir auch einfach eine ganz weitgehende Übereinstimmung haben, ist, dass er Film auch begreift, nicht nur als pure Unterhaltung, sondern auch als wirkliches Vehikel, die Wirklichkeit zu beschreiben und mit der Wirklichkeit zurechtzukommen. Das heißt, ihn interessieren Filme, die eine soziale Komponente haben, die eine politische Dimension haben, ohne dass die gleich sozusagen ausdrücklich vordergründig sein muss. Aber wir beide haben auch gleiche Skepsis gegenüber den ganzen eskapistischen deutschen Komödien, die es so, wo es in denen so viele gibt, weil wir sagen, da wird eine Wirklichkeit geschildert, die so gar nicht existiert. Uns interessiert das sehr, eben die Wirklichkeit im Film so vorkommen zu lassen, wie wir sie vielleicht auch erleben. Und dann kommt dazu, der Oliver ist ein fantastischer Schauspielregisseur, der hat jahrelang am Theater gearbeitet, hat eine ganz profunde Schauspielregieausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien, hat auch ein Wahnsinns-Netzwerk aus dieser Zeit aufgebaut zu ganz tollen Schauspielern, und seine Arbeit mit Schauspielern macht etwas aus diesen Leuten, ganz immer wieder tolle Theaterschauspiele, die wir dabei haben, die weit über das hinausgehen, was man sonst üblicherweise, finde ich, im deutschen Film sehen kann. Und das schätze ich so sehr an der Zusammenarbeit mit ihm. Diese beiden Aspekte, diese unglaubliche Qualität in der Inszenierung und etwas zu sagen zu haben.
Noch ganz kleine Frage zu diesem ersten Film. Mein Leben im Off. Um was ging es da? Nur ganz kurz.
Da ging es um einen erfolglosen Schriftsteller, der sich in das Leben einer unspektakulären Büroangestellten hineinwanzt, um Inspiration für seinen eigenen Roman zu bekommen, der auf der Stelle tritt. Und was er aber nicht ahnt, ist, dass diese Büroangestellte ihrerseits auch einen Plan hat mit ihm. Sie sucht nämlich einen Vater für ihr ungeborenes Kind, was die Sache kompliziert macht, denn er ist in einer schwulen Beziehung und er hat eigentlich sieht keinen Anlass, Verantwortung zu übernehmen für ein Kind. Muss er aber am Schluss des Films tatsächlich. Ist also auch ist eigentlich eine Komödie, aber eine Komödie, in der eben was sehr Zentrales verhandelt wird. Rollenverständnis, diese Entscheidung für oder gegen ein Kind und Ähnliches.
Ja, und dann ist der Oliver irgendwann mit dem Drehbuch Spiel des Lebens zu dir gekommen.
Nee, nicht mit dem Drehbuch, sondern tatsächlich war das so, dass wir in den letzten Jahren dann immer uns regelmäßig trafen und überlegten, was könnten interessante Filmstoffe sein. Und da sind dann immer viele Ideen in der Luft. Und eine Sache war in der Luft, dass wir beide der Meinung waren, es würde sich lohnen, wenn der Oliver etwas machen würde über ein Milieu, in dem er sich so sehr gut auskennt, nämlich das der mittelgroßen Theater, an denen er viel gearbeitet hat, Kaiserslautern, Regensburg, Detmold, um nur einige zu nennen, denen er viele Inszenierungen gemacht hat. Und wo ich immer ihn ermutigte und sage, mach doch was über Schauspieler, du kennst dich doch so gut aus mit Schauspielern. Mhm. Aber wir dann auch, und er auch immer sagte, naja, Schauspiel alleine, das ist ja schwierig, aber lass mich mal. Und dann kam er eines Tages wieder mit 3 Seiten, in denen im Prinzip alles drin stand, was Spiel des Lebens heute auch ausmacht, auf der Ebene des Drehbuchs. Ein vielfiguriger Film über eine Reihe von schwer vermittelbaren Arbeitslosen, 8 Stück, die mit einer arbeitslosen Schauspielerin zusammenkommen und die sich reiben gemeinsam an einem schwer verständlichen antiken Text, Antigone von Sophokles nämlich. Und diese Keimzelle war auf diesen 3 Seiten gelegt und die haben wir dann weiterentwickelt.
Ingo, du hast vor der Musik so ganz kurz erzählt, um was es bei Spiel des Lebens geht. Also, verkürzt gesagt, wenn ich das jetzt nochmal so rekapituliere, eine Schauspielerin wird arbeitslos und kriegt dann den Auftrag, mit Langzeitarbeitslosen zu arbeiten und dabei studiert sie Antigone in der Fassung von Sophokles ein. Und du hast, glaube ich, erzählt, 8 Leute sind das, also diese Arbeitslosentruppe sind 8 Leute.
Genau. Die sich untereinander auch nicht kennen und die auch nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie aus Sicht der Vermittler alle als schwer vermittelbar gelten. Aus verschiedensten Gründen. Entweder weil sie sich weigern, weil sie zu alt sind, weil sie Behinderungen haben, also ein Stotterer ist dabei und ähnliches. Leute, die schwer vermittelbar sind. Und auf die trifft sie und weiß natürlich erstmal, so wenig wie wir als Zuschauer auch, gar nicht, was das Komplizierte an diesen Leuten ist. Das kriegt sie aber sehr schnell natürlich mit, dass mit denen nicht einfach so zu arbeiten sind, zumal denen ja, das erzählt unser Film, was ganz anderes versprochen wurde, nämlich ein Computerkurs. Jetzt haben sie plötzlich eine Schauspielerin vor sich, die mit ihnen Vertrauensübungen und kleine Schauspielübungen macht, was alle vollkommen grotesk und lächerlich finden.
Natürlich. Also die Computer, warum ist der Computerkurs nicht zustande gekommen?
Na, die Computer sind nicht rechtzeitig gekommen, so. Die Maßnahme war nicht früh genug angemeldet, die Computer standen nicht zur Verfügung.
Übliche bürokratische
Hürden und die Leiterin des Jobcenters bei uns, kongenial verkörpert von Eva Löbau, hat aber eben einen Ausweg gefunden, indem sie eben diese arbeitslose Schauspielerin nun als neue Trainerin gleich vorstellen kann und damit eben Ersatz geschaffen hat für den ausgefallenen Computerkurs.
In der Sendung im Oktober ist das ja schon mal ein bisschen angeklungen, aber inzwischen habe ich aber auch mal so jetzt Komparse gemacht. Da denke ich natürlich auch so ein bisschen mehr nach, warum eigentlich jetzt Antigone und ausgerechnet von Sophokles, also sage ich jetzt mal was Älteres, gibt es ja kaum von den klassischen Theaterstücken her.
Genau, es ist eins der ältesten Theaterstücke der Kulturgeschichte und das spielte sicherlich bei dem Oliver eine Rolle, darauf zurückzugreifen, dass man einen Text nimmt, der so weit weg ist von unserer Lebenswirklichkeit, zumindest auf den ersten Blick und von den äußeren Faktoren, also vor 2500 Jahren im antiken Griechenland geschrieben, also unter vollkommen anderen Lebensbedingungen als die heute geltenden. Ich glaube, diesen Grad von Abstraktheit, die ja auch eine gewisse Universalität und also generell, also sagen, immer auf alle möglichen Fälle Anwendbarkeit hervorbringt, hat den Oliver sehr gereizt. Zum anderen geht es natürlich in Antigone auch um eine Figur, Antigone selber, die eigentlich die Gebote, die der König Kreon, also ihr großer Widersacher, ausgibt, nicht akzeptiert. Die sich also wehrt gegen eine Gesellschaftsordnung und bereit ist, sogar dieses sich wehren, diese Freiheit sich zu nehmen, sogar bereit ist, die mit dem Tod zu bezahlen. Also eine ganz zugespitzte Dialektik, eine wirkliche Tragödie, weil da sind zwei einander ausschließende Weltordnungen, die nicht zusammenkommen können. Und ich glaube, auch das hat den Oliver gereizt, dass man sagt, wir in unserer Zeit, in der wir sozusagen zu allen Kompromissen neigen oder wenn überhaupt dann eine, wenn was ausgegeben wird als Motto, dann die Alternativlosigkeit, die aber nicht im Sinne gemeint ist von einer Tragödie, sondern wir sind einfach nicht bereit, über was anderes nachzudenken. Dieser Zeit der Beliebigkeit und des Kompromisses etwas entgegenzusetzen, was eben von so einer klassischen Fallhöhe ist, einer tragischen klassischen Fallhöhe, das ist ein Kontrast, der den Oliver Spaß gemacht hat und gereizt hat. Und es ist ja in dem Film auch so, dass die einzelnen Charaktere, diese Figuren, diese Arbeitslosen, alle auf unterschiedliche Weise plötzlich feststellen, dass der Text mit ihrem Leben eine Beziehung aufnimmt und dass etwas klingt in den Worten von Sophokles, was man durchaus auch auf das eigene Leben beziehen kann. Nur als Beispiel die griechische Figur, die bei uns vorkommt, dieser griechische Fantast Dimitri, der gespielt wird von Adam Boustoukos bei uns, der ja eine etwas merkwürdige, unklare Beziehung zum Geld hat, der findet sich plötzlich eben wieder in den Worten von Kreon in Antigone, der eben über die vernichtende und zerstörerische Macht des Geldes resoniert. Das war also vor 2500 Jahren auch schon so. Und da gibt es viele Anknüpfungspunkte, die interessante, weiter kann ich das noch gar nicht beschreiben, denn der Film ist ja noch nicht fertig gemacht, aber die auf jeden Fall das, was ich bis jetzt bei der gesehen habe, beim Entstehen oder auch in den Mustern, also in diesen bereits gedrehten Szenen, wo ich einfach merke, wie der Sophokles-Text die Wirklichkeit anders beleuchtet und die Wirklichkeit plötzlich anders wirkt, wenn man sie im Licht der historischen Dimension sieht, die die ganze Menschheitsgeschichte des modernen Menschen eben betrifft. Und da ist was drin, was so unglaublichen Spaß macht und was auch Erkenntnis tatsächlich bringt.
Also ich habe auch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, weil wenn ich jetzt mir vorstelle, da kommt eine Schauspielerin, ich wäre jetzt irgendwie Langzeitarbeitslose und die wird sagen, jetzt wird hier Antigone einstudiert. Das tut doch zunächst mal bei den Langzeitarbeitslosen, könnte ich mir vorstellen, einen extremen Widerstand hervorrufen, weil ausgerechnet das, also wenn man nicht irgendeine Komödie spielen könnte, könnte man sie noch eher verstehen, aber sowas, sage ich jetzt mal doch, schwerfällig ist vielleicht das falsche Wort, aber ruft doch Widerstand hervor.
Ja, die erste Frage, die eine Figur stellt, das ist die Betty, gespielt von der großartigen Hamburger Schauspielerin Marion Breckwoldt. Erste Frage ist, gibt's das auch auf DVD? Weil die Mühe, das zu lesen, möchte man sich eigentlich nicht machen. Das ist in einer Sprache geschrieben. Gut, wir haben ja natürlich eine deutsche Übersetzung, aber die ist natürlich kantig und voller, also im Versmaß ja auch geschrieben und natürlich in einer keine Alltagssprache. Das ist schwer zugänglich erstmal. Man muss den Sinn durch mehrfaches Lesen und Kauen eben erschließen. Das tun die aber dann auch im Laufe des Films.
Die kommen dann immer mehr in diese Rollen rein. Ja, ich habe mal so ein kleines bisschen so nachgelesen, um was es da eigentlich geht, weil wie denn eigentlich die Antigone gegen den Kreon rebelliert. Da zwei Brüder kämpfen um Theben, die Stadt, und kommen beide ums Leben. Und Kreon beerdigt den einen in allen, sage ich jetzt mal, militärischen Ehren. Und der andere, den wirft er sozusagen den Geiern und den Hunden zum Fraß vor. Der soll nicht beerdigt werden, und bei Todesstrafe wird untersagt, dass jemand den beerdigt. Und Antigone sieht das jetzt eben nicht ein, weil sie weiß von den Göttern her, so habe ich das rausgehört, die Götter schreiben vor, dass jemand beerdigt werden muss, damit er ordnungsgemäß, sage ich jetzt mal, den Weg ins Reich des Todes zum Hades antreten kann. Mhm. Und also sie stellt jetzt letztendlich das Gebot der Götter über das Gebot Kreons. Das kann man so...
Genau, darum geht es. Das ist ja schon eine sehr universelle Frage, die Frage, die in unserem Film aufgeworfen wird, was sind denn die ungeschriebenen Gottgebote überhaupt? Was ist das denn? Also sind das die, einer sagt dann, die 10 Gebote vielleicht, vielleicht. Und eine Figur sagt, das ist ja die Figur des Max, gespielt von dem jungen Nachwuchsdarsteller, von dem wir noch viel hören werden, Rick Okon, der sagt, vielleicht ist das sowas wie eine innere Stimme, so eine Sprache, die nur du verstehst. Also ist es vielleicht auch dein Gewissen, der gesunde Menschenverstand, die menschliche Demut, einfach das Menschsein an sich, was einem ja mal oft sagt, was ist richtig und falsch. Man spürt das ja ganz oft. Sind das vielleicht die ungeschriebenen Gottgebote?
So Grundwerte, die man einfach verinnerlicht hat.
Die Moral, wenn du
ja,
so
Moral
willst.
Moral wollte ne? ich, das ist, Stichwort wollte ich auch gerade nennen. Ja.
Und das ist eine Orientierung, die uns ja in vielen Lebensbereichen ja abhanden gekommen ist. Also ich will gar nicht nur vom Kapitalismus sprechen, aber da spielt die Moral eben eine sehr untergeordnete Rolle beispielsweise.
Ja, und jemand, der eben moralisch denkt, ich glaube, der kann eben die Antigone sehr gut verstehen, warum die das so macht. Wenn man sagt, was macht denn der Kreon da überhaupt, wozu? Was will er da?
Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den der Oliver sehr ernst nimmt und den er mit großem Spaß an der Variation und an dem Durchexerzieren dieses Textes mit der Lebenswirklichkeit der Arbeitslosen eben angeordnet hat in dem Drehbuch, was natürlich auch vordergründig erstmal nur ein großer Culture Clash ist, was ganz toll ist für eine Komödie, weil man da natürlich zwei Elemente hat, die einander unglaublich Reibung erzeugen.
Oder Spannung.
Das ist der wichtige Konflikt, braucht man ja, also und sowohl fürs Drama, aber wir sagen ja, Komödie ist ja Drama, nur eben mit umgekehrten Vorzeichen.
Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei mir zu Gast der Produzent Ingo Vlies. Und zurzeit wird der Film Spiel des Lebens von Oliver Haffner gedreht. Und wir haben uns so ein bisschen über Antigone unterhalten. Antigone, das ist das Stück, das die arbeitslose Schauspielerin im Auftrag des Jobcenters, sagen wir mal so, mit Langzeitarbeitslosen einstudiert. Und jetzt ist schon eine ganze Menge an Dreharbeiten gelaufen. Und genau über die Dreharbeiten, Ingo, da wollen wir uns jetzt so ein bisschen unterhalten.
Ist lustig, wenn man jetzt hier den Weg zum Studio Free FM geht, dann geht man durch so bekanntes Terrain. Da vorne links ist der Friseursalon Bollinger, da haben wir gedreht. Hier im Büchsenstadl haben wir schon mal unsere ganze Crew verköstigt, das Catering also hier aufgebaut. Ein paar Meter von hier ist die Platzgasse, da ist unser Produktionsbüro. Hier unten beim Griechen haben wir unser Bergfest gefeiert, beim Basils. Also das ist da, ein Bergfest feiert man dann, wenn man mindestens die Hälfte der Drehtage hinter sich hat, dann ist man über den Berg eben. Ja, das ist jetzt ein tolles Gefühl langsam, was sich breit macht. Man hat schon eine ganze Menge geschafft, aber es liegt auch noch einiges vor uns.
Was habt ihr denn geschafft?
Naja, wir haben vor allem einen Großteil dieser komplizierten Ensemble-Szenen geschafft. Ich hatte erzählt, es sind mehrere, also eine Gruppe von 9 insgesamt mit unserer Schauspielerin, 9 Figuren, 8 Arbeitslose und die Anna eben als ihre, sagen, Moderatorin, ihr Coach. Und in diesen Szenen sind eben ganz oft diese 9 Leute, manchmal noch die Leiterin des Jobcenters, Frau Schnallenberger, eben gespielt von Eva Löbau, 10 Leute im Bild. Das ist irre kompliziert in der Herstellung. Wir haben da oft mit 2 Kameras gedreht. Es ist aber auch logistisch unglaublich kompliziert, weil man muss ja 10 Schauspieler hin und her fahren, verköstigen, zum richtigen Zeit am Set haben. Und das haben wir schon alles geschafft. Zumindest zu 90%. 1-2 Tage haben wir noch mit der ganzen Gruppe. Und wir haben ansonsten auch schon komplizierte Szenen eben geschafft, die in der HFG hier gedreht wurden. Oben auf dem auf dem Kuhberg, danke. Und vieles andere mehr. Also es ist Ja, es breitet sich so ein Gefühl aus von Demut und Dankbarkeit, dass wir es bis hierhin gut geschafft haben. Man muss sagen, an dieser Stelle wirklich mit einer ganz wahnsinnigen Unterstützung vor allem und allen voran der Ulmer Bevölkerung, um das mal so pauschal zu sagen. Wo immer wir hinkamen, hieß es nie, oh weh, die Leute vom Film, sondern immer, toll, ihr macht einen Film, können wir helfen, können wir dabei sein. Mhm. Höhepunkt dessen war sicherlich der Dreh vergangenen Samstag im Theater Ulm, wo wir ja einen Aufruf auch mit eurer Hilfe hier bei Radio Free FM gestartet haben und Leute ermutigt haben, sich zu melden, wenn sie als Komparsen mitmachen wollen bei unserem Film. Und wir hatten einen unglaublichen Rücklauf, obwohl ja vielleicht auch, weil die Leute nicht genau wussten, auf was sie sich einlassen. Aber als sie dann da waren und wir hatten sage und schreibe 142 Komparsen, was wirklich beachtlich ist, die Theaterpublikum gespielt haben. Und zwar wirklich ungelogen von 11 Uhr abends und die letzten sind um 5 Uhr früh gegangen. Also wirklich eine harte Nummer. Und aber klaglos und immer noch zum Schluss, wir haben immer noch gewinnt. Wenn ein paar von ihnen noch da bleiben würden, wären wir sehr dankbar. Es haben sich immer noch welche gewinnt. Ich fand das unglaublich. Und halt, also wenn wer zuhört, kann man nur an dieser Stelle nochmal sagen, ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja.
Gilt aber auch für andere Motivgeber hier. Wie gesagt, die HFG habe ich schon erwähnt, wie großzügig man uns dort reingelassen hat in die Räume. Das Theater Ulm, inklusive Intendanten und Chefinspizienten Silke Meyer-Künzel und Intendant Andreas von Stuttnitz, wie die uns ihr Haus geöffnet haben und wie der technische Direktor Peter Perkovac die ganze Nacht bei uns geblieben ist, obwohl er eigentlich wirklich ins Bett musste, aber dann doch auch zwischen Verzweiflung und Begeisterung, unterstelle ich jetzt mal, changiert hat, weil er natürlich es auch schön fand, dass wir aus dem Haus noch was anderes vielleicht mal machen zur Abwechslung. Aber das ist unglaublich, was wir hier jetzt bis jetzt erleben durften, in tatsächlich an Rückhalt aus den von den Ulmern.
Der Alexander von Stuttnitz hat ja auch eine kleine Sprechrolle gehabt. Ich war auch mal Komparse, so nur ganz kurz. Kann man das erzählen, was er gemacht hat?
Ja, ja, absolut. Also wir hatten es gibt eine Szene, wo ganz am Anfang des Films wird die sein, wo die arbeitslose Schauspielerin halt aufs Arbeitsamt geht, oder die Agentur für Arbeit heißt hier. Und dort eben einem Arbeitsvermittler gegenüber sitzt, der erstmal ihre Personalien aufnimmt. Und dieser schwäbische Arbeitsvermittler wird gespielt von Andreas von Stuttnitz, der das fabelhaft gemacht hat. Der hat ein extrem gepflegtes Honoration-Schwäbisch präsentiert, was aber auch ja vom Tonfall her so ist, was wollen Sie jetzt eigentlich? Ich kann eigentlich nichts für Sie tun. Wunderbare kleine Rolle.
Ja, und da so, gibt es bloß euer Theater, hat er
gesagt. Hier gibt es bloß euer Theater. Ja, das weiß ich auch, sagt er.
Ja, genau.
Und so haben wir an vielen Stellen im Film haben wir in kleineren Rollen auch versucht und haben es auch gemacht, Kollegen hier vom Ulmer Theater zu platzieren. Also auch die Bankangestellten werden gespielt von zwei Schauspielern hier vom Ulmer Theater. Und in vielen anderen kleinen Rollen wird man hier Ensemblemitglieder wiederfinden.
Ich erinnere mich auch noch an die Sendung im Oktober. Da habt ihr so eine Schreinerwerkstatt gesucht. Habt ihr da was gefunden?
Ja, das war toll. Wir haben dann auch mit Hilfe eures Aufrufs haben wir Fotos geschickt gekriegt und ein Foto oder so eine Fotoserie war von einer Schreinerei in Temmenhausen-Dornstadt. Und da haben wir nur anhand der Fotos, hat Oliver auch sofort gesagt, also das sieht magisch aus. Denn es war eine Schreinerei, die ist noch voll eingerichtet gewesen, aber in einem Zustand der kreativen Unordnung hinterlassen, so als wäre der Schreiner gerade erst eben rausgegangen und hätte sozusagen aber nicht mehr Zeit gehabt, wirklich aufzuräumen. Und plus ein Haus direkt daran, so wie wir es uns eigentlich eben vorgestellt hatten. Und dann sind wir da ein paar Mal rausgefahren und haben es dann am Schluss dingfest gemacht und haben mittlerweile dort auch gedreht bei Familie Busch eben in Temmenhausen, die unglaublich großzügige und freundliche und geduldige Motivgeber waren. Und ich meine, man darf das ja nie vergessen, so ein Filmteam ist ja auch schrecklich. Das ist ja auch wie, es ist ja auch wie so ein Schwarm hungriger Krähen, die sich auf alles stürzen und im nächsten Augenblick auch wieder weg sind. Und wir versuchen natürlich, überall, wo wir hinkommen, keine verbrannte Erde zu hinterlassen. Und das ist uns auch gelungen bis jetzt. Und trotzdem ist es natürlich, wirkt es oft nicht so wahnsinnig freundlich, weil man dann plötzlich wieder weg ist. So schnell wie man kommt, ist man auch wieder weg. Und das, also auch dafür bin ich dankbar für den Langmut, die Leute mit uns bis jetzt hier in Ulm gehabt haben.
Also das heißt, bei aller Anstrengung, Filmarbeit ist ja eine stressige Arbeit, das weiß ich aus früheren Zeiten, beziehungsweise konnte ich ja so ein bisschen als Komparse miterleben. Aber bei allem Stress habt ihr ja eigentlich jetzt gute Erfahrungen hier gemacht.
Also das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Wir haben extrem gute Erfahrungen gemacht, was eben Durchlässigkeit angeht, was Freundlichkeit angeht, was Großzügigkeit angeht. Also Ulm als Drehort ist für uns ein 100%iger Volltreffer.
Ja, also soweit jetzt mal zu den Dreharbeiten und nach der Musik, da schauen wir uns dann noch so ein bisschen, soweit es die Zeit noch erlaubt, die sogenannte Post-Production an und dann, wie es mit dem Film weitergeht, wo er gezeigt wird, solche Dinge. Ja, lieber, in ein paar Tagen habt ihr Drehschluss, sagt man so schön, oder die letzte Klappe fällt, wie auch immer. Ja, und dann fängt die sogenannte Post-Production an. Wie sieht das aus? Wie geht es jetzt weiter mit dem Film?
Ja, wir drehen bis 22. Dezember in Ulm, das stimmt. Dann machen wir Weihnachten und dann fliegen wir aber mit einem kleinen Team noch tatsächlich für 2 Drehtage nach Athen und drehen am Fuß der Akropolis im Dionysos-Theater. Also da, wo alles begann und da, wo Antigone ja auch zum ersten Mal aufgeführt wurde, mutmaßlich, drehen dort. Und parallel dazu beginnen aber schon die Arbeiten am Schnitt des Films. Also unsere Cutterin, die Anja Pohl, die sitzt zurzeit im Schneideraum und organisiert das Material, guckt sich die Szenen an, baut sie zusammen. Wir kriegen auch Rückmeldung aus dem Schneideraum jetzt schon, zum Beispiel auch, wenn was fehlt. Also wir drehen zum Beispiel diese Woche noch ein Bild nach, was tatsächlich fehlt, was wir einfach vergessen haben oder was gut wäre, wenn wir es hätten. Dieser Prozess mit dem Filmschnitt, der dauert sicherlich noch den ganzen Januar und Februar. Und wenn der Film dann fertig geschnitten ist, dann gibt es 2 weitere große Arbeitsschritte. Das eine ist die Bildbearbeitung, das heißt, dann werden also Kontraste angeglichen, wird Farbgestaltung gemacht, werden Übergänge geschaffen, Blenden, da kommen Filmtitel drauf und ähnliches. Und der andere große Arbeitsschritt ist die gesamte Tonpostproduktion, das heißt also alle Mikrofontöne werden sozusagen geputzt, werden EQ'd, werden in den Lautstärken angeglichen. Dann passiert etwas, das nennt man Sound Design. Das heißt also, es werden dann Atmosphären drüber gelegt, Vogelstimmen dazu gemischt bei draußen Szenen oder vorbeifahrende Autos, Schritte unterlegt, wo keine sind, kratzende Füllfederhalter auf Papier nachsynchronisiert und ähnliches. Das mündet dann alles in die Tonmischung, wo eben dann aus bis zu 40 oder 60 Spuren am Schluss eben der Soundtrack des Films zusammengemischt wird, inklusive der Musik. Und das passiert dann alles so in den Monaten März, April, sodass ich mal davon ausgehe, dass wir im Laufe des Mai einen dann tatsächlich fertigen Film haben werden.
Ja, und zum Abschluss, wann wird der in etwa gezeigt und hat er Premiere in Ulm?
Also das ist für uns alle Ehrensache, dass wir eine Premiere in Ulm machen. Es wird sicherlich nicht die einzige sein, aber wir werden definitiv eine Premiere in Ulm machen. Da freue ich mich auch jetzt schon sehr drauf. Wo der Film Uraufführung haben wird, das steht jetzt nicht fest. Das wird vielleicht ein Filmfestival sein, was irgendwann im Frühjahr oder Frühsommer nächstes Jahr ist. Und dann wird er sicherlich nächstes Jahr ins Kino kommen.
Ja, Ingo, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. War eine sehr interessante Sendung mal wieder. Ich wünsche euch für den Rest der Drehtage und auch für die Postproduktion und dann natürlich als für den Film selbst viel Erfolg und bis demnächst vielleicht mal wieder.
Ganz herzlichen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.